Auslegung der Heiligen Schrift von Johannes Calvin. Der Jakobusbrief. Dieser Kommentar trägt den Titel Niedrige Stellung, erhöhte Stellung. Jakobus Kapitel 1, die Verse 9 bis 12. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. In Vers 9 dann: Ein Bruder aber, der niedrig ist, und so weiter. Ebenso wie Paulus in 1. Korinther, Kapitel 7, verfährt hier Jakobus. Paulus ermahnt die Sklaven, ihr Los mit Gleichmut zu ertragen, indem er sie auf den Trost hinweist, dass sie Freigelassene Gottes seien, durch seine Gnade befreit aus der erbarmungswürdigen Knechtschaft des Satans, während er den Freien vorhält, dass sie sich erinnern müssen, Knechte Gottes zu sein. In demselben Sinne sagt Jakobus, dass die Niedrigen sich dessen rühmen sollen, dass sie als Kinder angenommen, die Reichen aber des, dass sie zurechtgebracht wurden, indem sich ihnen die Welt als eitel erwies. Er möchte also, dass die einen mit ihrem niedrigen, gemeinen Stande zufrieden seien, während er den anderen verbietet, sich zu überheben. Angesichts dieser höchsten und unvergleichlichen Begnadigung, die uns in die Gesellschaft der Engel aufnimmt, ja, sogar zu Miterben Christi macht, wird gewiss der eine solche Gnadengabe Gottes nur wirklich nach ihrem Wert schätzt, gegen alles Übrige gleichgültig sein. Also, weder Armut noch Verachtung, noch Blöße, noch Hunger, noch Durst können sein Gemüt bedrücken, dass nicht dieser Trost ihn aufrecht hielte, nämlich: Hat Gott mir die Hauptsache gegeben, so muss ich den Mangel an Geringerem mit Gleichmut tragen. Jetzt verstehen wir, wie ein niedriger Bruder sich seiner Höhe rühmen soll, nämlich: Hat er doch mit der Gnade Gottes in dem einzigen Zustand, dass er als Kind und Erbe angenommen wird, einen vollauf genügenden Trostgrund, um sich einen minder gedeihlichen irdischen Lebensstand nicht übermäßig bedrücken zu lassen. In Vers 10: Und der da reich ist, und so weiter. Jakobus nennt nur beispielsweise eine Gruppe aus einer ganzen Gattung von Menschen. Denn diese Mahnung bezieht sich auf alle, die durch Ehre, Adel oder andere Vorzüge hervorragen. Ihnen befiehlt er, sich der Niedrigkeit und Kleinheit zu rühmen. Er will damit jene hochmütigen Geister beugen, die durch ihr Glück sich aufblasen lassen. Von Niedrigkeit spricht er, weil die Offenbarung des Himmelreichs uns zur Verachtung der Welt bringen muss, nämlich zu der Erkenntnis, dass alles früher so bewundernswerte, nichtig oder doch nur sehr dürftig sei. Denn Christus, der freilich nur der kleinen Lehre ist, zähmt mit seiner Lehre jeden Fleischesstolz. Damit also die leere Weltfreude nicht die Reichen ergreife, mögen sie sich daran gewöhnen, des Sturzes ihrer Fleischesherrlichkeit sich zu rühmen. Wir lesen dann weiter. Wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Es mag sein, dass Paulus hier auf Worte des Propheten Jesaja anspielt. Dass er dieselben aber als ausdrückliches Zeugnis zitierte, kann ich nicht zugeben. Denn der Prophet redet nicht allein von Glücksgütern und vom nichtigen Schein der Welt, sondern vom ganzen Menschen. Und zwar nicht minder von der Seele als vom Leibe. Hier aber handelt es sich um den hohlen Schein von Schätzen und Gütern. Die Hauptsache aber ist, das Rühmen der Reichtümer, die im Nu zerstreben, ist töricht und verkehrt. Die Philosophen sagen das freilich auch, aber sie singen ihr Lied tauben Ohren vor. Erst muss der Herr die Ohren öffnen für den Klang des Evangeliums des Himmelreichs. Deswegen redet Jakobus zu seinem Bruder. Er deutet an, dass erst dann sein Wort eine Stätte finde, wenn wir aufgenommen sind in den Stand der Kinder Gottes. Vers 12. Selig ist der Mann und so weiter. Nachdem Jakobus mit dem eben gegebenen Trost den Schmerz derer besänftigt, die in dieser Welt schlecht behandelt werden, und andererseits die stolze Vermessenheit der Großen gedemütigt hat, zieht er nun den Schluss. Die sind selig, die großen Sinnessorgen und andere Versuchungen ertragen und sich siegreich daraus hervorarbeiten. Unter der Anfechtung könnte man wohl auch die versuchliche und innerlich reizende Lust verstehen. Aber ich halte dafür, dass hier die Tapferkeit im Unglück ihr Lob finden soll, sodass die überraschende Aussage entsteht, nicht die, welchen alles nach Wunsch gelingt, seien glücklich, wie man gewöhnlich meint, sondern die, welche vom Unglück sich nicht überwinden lassen. Der Satz, denn nachdem er bewährt ist, gibt den Grund der vorangehenden Behauptung an. Durch Kampf zur Krone. Daraus ergibt sich der logische Schluss. Ist es höchste Seligkeit, im Reich Gottes mit der Krone bedacht zu werden, so sind die von Gott zur Übung uns gesandten Kämpfe Hilfe unseres Glücks. Wir haben es also mit einem vom Zweck, von der erreichten Wirkung ausgehenden Schluss zu tun. Es fällt daraus ein Licht auf die Tatsache, dass die Gläubigen durch eine solche Fülle von Übeln in Atem gehalten werden, nämlich ihre Frömmigkeit, ihr Gehorsam sollen dadurch offenbar werden. So sollen sie zum Empfang der Lebenskrone erst bereitet werden. Übrigens ist es ein ganz törichter Irrtum, wenn man aus diesem Verse meint schließen zu können, wir verdienen durch unseren Kampf die Krone. Denn wenn Jakobus nun hinzufügt, sie sei verheißen denen, die Gott lieben, so will er nicht behaupten, die Liebe des Menschen sei der Grund der göttlichen Anerkennung. Denn Gott kommt doch immer mit seiner Liebe uns zuvor. Nur darauf will er hinweisen, dass in der Liebe eines Menschen zu Gott erst der Erweis seiner Erwählung liegt. Jakobus gibt indessen zu bedenken: Siegreich in allen Anfechtungen seien die Leute, welche Gott lieben. Und unsere Mutlosigkeit in der Versuchung habe nur im Vorwiegen der Weltliebe bei uns den Grund.